Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Wir starten eine neue Serie, wo wir die nächsten 7-8 Wochen unterwegs sein werden. Und zwar ist das die Serie 7 Letters. Was sind das? Das sind 7 Briefe aus Innsbruck an Vorarlberg, die dann vorgelesen werden. Gell? Und ich fange heute einfach mal an. So. Nein, es geht natürlich, vielleicht wisst es ihr, vielleicht auch nicht, aber in der Offenbarung, in der Bibel, ganz hinten in diesem Buch gibt es 7 Sendschreiben, die an 7 Gemeinden adressiert wurden. Und das wird die ganze Serie sein. Und da das heute der erste Brief an eine Gemeinde sein wird, möchte ich so ein paar Anfangsinfos drüber geben, was wir da eigentlich uns für Texte anschauen. Und zwar einfach über dieses Buch der Offenbarung und die Art, wie es geschrieben wurde. So, und vielleicht für manche Wiederholung, für manche hoffentlich was Neues. Und zwar wisst ihr, dass man die Bibel nicht gleich lesen kann. Man kann nicht jedes Buch einfach gleich lesen. Warum? Weil es da drinnen verschiedene Gattungen gibt, ja, verschiedene Stile. Und das Gleiche ist vielleicht für uns, wenn wir jetzt so irgendeinen Text plötzlich sehen, einen kleinen Ausschnitt, dann macht es einen mega Unterschied. Ist das ein Lied eigentlich? Ist das vielleicht eine Zeitungsanzeige? Ist das ein Sachbuch? Ist das ein historischer Roman? Oder es gibt verschiedene Stile. Ist das ein Gedicht? Es ist wichtig zu wissen, ja, was und in was für einem Stil lese ich das eigentlich. Und das Gleiche ist bei der Bibel. Die Bibel ist ja eine Zusammenfassung an 66 verschiedensten Büchern, wo alle möglichen Gattungen drinnen sind. Da gibt es historische Geschichtsbücher, dann gibt es Poesie, die Weisheitsliteratur, dann gibt es Briefe, dann gibt es die Evangelien, wirklich diese Berichte, Zeitzeugenberichte von Jesus. Und ganz hinten gibt es nur die Offenbarung. Und so die Theologen würden die Offenbarung in die Kategorie apokalyptische Texte reinstecken. Apokalyptik, das kennt man aus den manchen apokalyptischen Filmen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr so Endzeitfilme gern anschaut. Und eine Art dieser Texte ist, dass es ganz viel Symbolik drinnen, gell? Da sind ganz viel abgefahrene Bilder, Symbolik, Sachen reingearbeitet in die Texte, ganz viele Sprachmuster, weil es eben wie ein eigener Stil ist, wie man das damals aufgeschrieben hat. Ja, diese ganzen Blicke in die Zukunft und Symbole und so weiter. Und das ist einfach wichtig, wenn wir da reinschauen, das bewusst zu wissen, hey, was lese ich da eigentlich und wie gehe ich damit um? Und vor allem, hey, was ist dieser ganze Zusammenhang von diesem ganzen Buch und auch von der Bibel, dass wir das ein bisschen im Blick haben. Und deswegen schauen wir uns heute den zweiten Brief an. Und zwar ist das an die Gemeinde von Smyrna. Vielleicht schon mal gehört, vielleicht nicht. Ich sage gleich über das dazu. Aber lass uns als erstes mal den Text hören und sehen. Film ab.
Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor dem Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können.
Wow. schon ein bisschen abgefahren, ha? Diese Musik da drunter und dann dieser Text. Hey, das ist der Brief an Smyrna. Und die erste Frage ist vielleicht, hey, ja, wo ist das überhaupt? Was ist das für eine Stadt? Und da habe ich ein Bild für euch mitgebracht. Und zwar eben im ersten Kapitel der Offenbarung steht ein bisschen was über Johannes, wie er diese Vision bekommen hat von Gott. Und er war eben auf dieser Insel Patmos im Mittelmeer, genau, und sendet eben dann, im zweiten Kapitel geht es dann los mit eben diesen 7 Briefen. Und da sieht man die ganzen Städte, die die nächsten Wochen der Reihe nach abgeklappert werden. Und eine davon ist Smyrna. Ja, Smyrna ist der lateinische Titel und heute ist es, wer weiß es? Izmir. Genau, ich glaube, die drittgrößte Stadt in der Türkei, genau. Die war damals auch unter den Römern drinnen und an diese Gemeinde wurde der Brief verfasst. Und das Hauptthema dieses Briefes ist: Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Gott kennt deine Verfolgung. Ja, Gott kennt die Verfolgung von dieser Gemeinde und Gott kennt auch deine Verfolgung, die du erleidest. Und das ist heute so mein Hauptthema und ich werde dann wieder eben ein bisschen hin und her switchen zu diesem Brief und zu diesem Thema und möchte euch da einfach mitnehmen beim Thema Verfolgung. Und zwar, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, gehe meistens vom Guten aus, steige gestern in den Zug nach Innsbruck, denke ich mal, in 2:40 bin ich in Hohenems. Nein, es waren über 3:40. Genau, aber grundsätzlich bin ich optimistisch. Und so ist bei mir auch losgegangen mit meiner Nachfolge mit Jesus. Ich habe das vor 2012 habe ich wirklich so meine größte Entscheidung für Jesus getroffen in Südamerika und habe mir dann gedacht, so jetzt geht's nur bergauf. Ich war ganz begeistert, habe angefangen, jedem davon zu erzählen, Sachen zu posten in meinem Facebook-Profil, wer das noch kennt. Und dann hat es aber angefangen, hey, Leute haben wirklich das belächelt, ich habe Shitstorm gekriegt, ich habe Rückmeldung gekriegt, hey, was bist denn du jetzt für ein Spinner, was bist du abgedreht, in was für einer Sekte bist du? Und mein neuer Glaube ist wirklich auf Gegenwind gekommen. Da war Ratlosigkeit von meinen Freunden, die nicht wussten, wie sie damit umgehen können. Und es war so eine Art Verfolgung, ja, in einem Kleinen, aber mir hat das mega beschäftigt. Gell. Ich habe echt manchmal nächtelang einmal gedacht, boah, wie reagiere ich jetzt auf dieses Kommentar und diese Bemerkung und was mache ich da jetzt damit? Und kennst du das, wenn man dann so versucht, Argumente aufzubauen in der Nacht. Als erstes sage ich das und dann das und dann das. Und dann am nächsten Tag ist es gleich wieder anders und dann fällt das überhaupt nicht mehr auf, was man eigentlich sagen wollte. Aber ich merke, hey, da ist ein Widerstand und mit dem habe ich eigentlich gar nicht gerechnet gehabt. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, ob ihr das vielleicht jetzt gerade erlebt. Ich glaube auf jeden Fall, dieser Brief an Smyrna ist auch für uns heute. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir oft nicht vorbereitet sind, was Nachfolge mit Jesus bringen kann. Weil manchmal romantisieren wir diesen Weg mit Jesus wie so eine rosarote Brille. Wer verliebt ist, oder? Der hat dann so eine rosarote Brille auf und alles ist wunderbar. Und manchmal machen wir das tatsächlich als Kirche genau gleich. Wir romantisieren diesen Weg mit Jesus und verkaufen Jesus manchmal auch wie so ein Produkt. Und das klingt dann ungefähr so: Komm zu Jesus, alles wird besser. Werde Christ, deine Probleme werden gelöst. Er wird dir helfen, er wird dir Kraft geben, er wird dich erfüllen, er bringt dir das Leben in Fülle. Gibt es genügend Bibelstellen dazu. Deine Beziehungen werden wiederhergestellt, deine Finanzen werden aufblühen. Du wirst Heilung sehen, dein Körper, deine Familie, alles wird besser werden. Nimm Jesus an, Das haben wir anzubieten. Und ich schreibe jetzt mal das so hin, so Nachfolge. So. Bringt Rückenwind. Okay, also alles, der Wind kommt von hinten und treibt einen richtig an im Leben. Ich hoffe, man kann es lesen. Nachfolge bringt Rückenwind. Habt ihr das auch schon mal gehört? Vielleicht im Teil oder so. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn dann was anderes kommt, dann sind wir ganz perplex, dann sind wir darauf nicht vorbereitet, dann sind wir geschockt. Und ich glaube, es ist ein Problem, weil wir etwas verkaufen. Ich sage es jetzt mal so im Marketing, in der Marketingsprache, was gar nicht der Realität entspricht. Ja? Ich glaube, ganz klar, es gibt ganz viel Rückenwind. Es gibt ganz viel in Jesus, es gibt ganz viel Erlösung, es gibt ganz viel Freiheit, es gibt, also eben auch in meinem Leben, es ist so viel besser worden in verschiedensten Bereichen und trotzdem, Nachfolge bringt Rückenwind, würde ich einfach mal wegreißen und sagen, Faktcheck, das ist nicht die ganze Wahrheit, ja. Sondern es gibt eine Wahrheit und die heißt, rechne mit Gegenwind. Also rosa-rote Brille weg, es ist nicht alles easy, es wird nicht alles romantisch, es wird nicht alles einfach. Die ersten gehen schon raus, sorry. Ich hab's gerechnet mit so einer Pauchpinsel-Message. Oh, jetzt kommt der Tiroler, jo, fein, das erzählt was aus der Alm. Na, heute geht's hart her, warum? Weil auch die Gemeinde in Smyrna echt Härte erlebt haben, gell? Und hey, eine Entscheidung für etwas bringt da immer viele Entscheidungen gegen etwas, oder? Und so ist es bei Nachfolge mit Jesus auch. Wenn du dich für das entscheidest, dann sagst du gleichzeitig zu ganz viel Nein. Vielleicht zu einem Freundeskreis, der nicht positiv war in deinem Leben, vielleicht zu irgendeiner Sucht, einfach ein Lifestyle, was du früher gelebt hast. Du willst was ändern und das ist ein Ja auf etwas zu und Nein auf viele andere Dinge. Und da gibt's Gegenwind. Ja, die Bibel in diesem Brief sagen eigentlich drei oder zählen ein paar Sachen auf, die Gemeinde von Smyrna erfahren hat. Und das eine ist Armut. Ganz am Anfang steht, ich kenne deine Armut. Was hat es bedeutet, Armut? Und warum waren die Christen in Smyrna arm? Smyrna war unter römischer Besetzung. Und da hat es diesen Deal gegeben, in der Gesellschaft von den Römern war ganz viel Handel. Es war eine richtige lebendige Stadt am Meer. Und wenn du da mit dabei warst in der Gesellschaft und da angepasst warst und dem Kaiser auch gedient hast, weil das hat er verlangt, ihr seid relativ frei, deswegen ist das Römische Reich ist auch so groß geworden, weil es die einzelnen Provinzen hat es relativ viel Freiheit gegeben und nur ein bisschen was, sie wollten nur eben ein bisschen steuern und unter anderem, dass der Kaiser angebetet wird. Der Kaiser ist der Gott. So, jetzt haben die Christen aber gesagt, ja, das können wir nicht machen. Ja, wir wollen auch handeln, wir wollen auch Teil von der Gesellschaft sein, aber dem Kaiser können wir nicht beugen und ihn als Gott anbeten. Und das hatte natürlich ganz praktische Konsequenzen. Wenn du ein Handwerker bist und dann fängst du an, da nicht mitzuspielen mit dem Normalen, dann wurdest du ausgeschlossen und du hattest keine Verträge mehr, du hattest keine Aufträge mehr, weil die Römer gesagt haben, hey, na, mit dir machen wir kein Business. Sprich, Armut war ein Teil von der Gemeinde. Dann geht es darum, ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Verfolgung. Generell war im ersten Jahrhundert nach Christus war noch nicht die große Verfolgung, also wo wirklich der römische Kaiser gesagt hat, okay, alle Christen sollen abgeschlachtet werden. Das ist erst viel später gekommen. Aber diese lokalen Verfolgungen hat es eben schon gegeben. Und Christen haben viele Dinge anders gemacht. Sie haben ihre Sklaven anders behandelt. Sie haben ihre Frauen anders behandelt. Sie haben die ganzen religiösen Feste und diese Dinge, was normal waren in dieser Stadt, haben sie anders gelebt, haben vielleicht nicht teilgenommen oder gesagt, na, diesem Altar opfern wir das nicht. Und sind angeeckt in vielen Teilen der Gesellschaft. Also Verfolgung hat angefangen bei den ersten Christen in Smyrna. Dann lesen wir weiter. Einige von euch wird der Teufel ins Gefängnis bringen. Wow, das ist ein ermutigender Brief vom Johannes, der sagt, hey, einige von euch werden Gefängnis erwarten. Bösartige Leute werden euch verleugnen und hassen. Wow, also Hass ist ein Teil davon, von dieser Nachfolge. Und genau, generell, hey, ihr werdet leiden müssen. Ich sehe euer Leiden. Und das sind alles so Dinge, die in diesem Brief vorkommen und die Johannes dieser Gemeinde schreibt und sagt, hey, Gott weiß, dass ihr in manchen Dingen vielleicht schon mittendrin seid und manche Dinge noch kommen werden. Mein erster Punkt ist, hey, Verfolgung ist normal. Ja. Gegenwind ist normal als Christ. Es gehört dazu. Und du denkst dir vielleicht jetzt, naja, so krass ist es vielleicht bei uns jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, man kann uns schon relativ gut mit dieser Zeit vergleichen, weil damals war auch nicht systematisch, war auch nicht alle Christen werden jetzt eben getötet oder ins Gefängnis geworfen. Aber wenn du in deiner Firma gewisse Dinge nicht tust, oder? Dann kann es auch sein, dass du nicht erhöht wirst, dass du nicht die Beförderung kriegst, dass du blöd angeschaut wirst. Verfolgung ist Teil davon. Wenn wir gegen gewisse Dinge aufstehen und sagen, na, dann mache ich nicht mit diesem Brauch, das lese ich nicht in der Bibel, dann kann es sein, dass du ausgegrenzt wirst in deinem Dorf, in deiner Stadt, wo du wohnst, vielleicht in deiner Familie. Gefängnis ist noch nicht so krass bei uns vielleicht in Österreich, aber who knows, was kommt. Also wenn du mit Christen im Iran sprichst oder in vielen anderen Ländern, die sagen, ja genau, wenn ich aufgestanden bin für mein Glauben, war es ganz klar, hey, mich erwartet wahrscheinlich Gefängnis, so lange bis ich dem Glauben entsage. Hass, Leiden sind diese Dinge, was wir erleben, wenn wir die Fahne hochhalten wie Jesus, ja. Und jetzt ein Gamechanger für mich ist wirklich, hey, wir sollen nicht überrascht sein, weil es hat einen Sinn, dass diese Dinge kommen. Es gibt ein Warum dafür. Und das steht in dem, im zweiten Satz, wo es heißt, der Teufel wird einige euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Und mein zweiter Punkt, ich mache jetzt mal da so eine strichlierte Linie und schreibe einfach da Probe rein. Es geht um Prüfung, es geht um Läuterung und da habe ich euch mal so eine kleine Anschauung mitgebracht. Lock. Ja, Wahnsinn. So, man merkt, dass ihr nicht... Du schaffst es. Genau, Prüfung ist wirklich ein zentraler Punkt, um das Ganze zu verstehen, von diesen Anfeindungen, von diesem Gegenwind. Und da möchte ich euch noch einen anderen Vers lesen vom 1. Petrusbrief, wo es ganz, ganz krass um diese Thematik geht. Das lese ich euch vor. Und es heißt: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr des Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der im Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Petrus schreibt auch an verschiedenste Gemeinden, vielleicht sogar an die gleichen Gemeinden, ein paar Jahre davor einen Brief, wo es genau um das geht, wo er sagt: Lasst euch nicht befremden. Also seid nicht überrascht. Rechne damit, dass das kommt. Und zwar: Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Und Feuer ist was sehr Heißes. Und es wird immer wieder im Alten Testament auch und im Neuen wird immer wieder das Feuer so als Sinnbild gebracht für Prüfung und Läuterung. Und wer sich auskennt im Metall, wieso heißt es? Keine Ahnung. Wer sich auskennt in dieser Branche, der weiß, hey, bei Metall, es muss richtig krass erhitzt werden oder dass gewisse Prozesse starten oder zum Beispiel Gold, das muss geläutert werden, um all die ganze Schlacke und andere Dinge rausgelöst werden, dass es rein wird. Und dieses Sinnbild, von dem redet Petrus, aber auch Johannes redet immer wieder von diesem Feuer der Verfolgung, Feuer der Läuterung. Und man kann sich das mal vorstellen wie so ein Metall, was einfach übers Feuer gehalten wird. Und da kannst du dir jetzt vorstellen, das bist du selber. Ja? Das bist du, der du Jesus nachfolgst. Und was heißt, hey, es kommt eine Läuterung, es kommt ein Feuer, es kommt eine Hitze. Und die ist nicht angenehm, die tut weh. Und in diesem Schmiedeprozess geht es dann nämlich nur weiter. Und zwar kommt dann noch ein gewisser Druck drauf, weil da kommt dann ein Hammer. Und der klopft dann diese ganze Schlacke weg. Und dann kommt wieder Feuer. Und bis wirklich ein reines Metall, bis es wirklich wunderschön ist und alles andere draußen ist, das ist eine richtig krasse Arbeit, ja. Und so wird eigentlich Verfolgung beschrieben in der Bibel. Hey, es ist eine Prüfung, es ist eine Läuterung. Gewisse Dinge müssen rausgebrannt werden, um geprüft zu werden, was wirklich bleibt. Auf was wirklich dein und mein Leben wirklich steht. Auf was wir wirklich bauen. Ja? Auf was wir wirklich bauen, wenn der Gegenwind kommt. Und das ist eine harte Zeit und viele von uns geben dann da auch auf. Ja? Wenn Gegenwind kommt, haben wir vielleicht dann Reaktionen, wo wir sagen, okay, dann fange ich nicht mehr an, in meiner Familie über Gott zu reden. Dann bringe ich das Thema halt nicht mehr auf den Tisch. Oder, hey, ich poste keine Videos mehr mit dem christlichen Inhalt. Na, okay, ich lasse das. Oder, hey, krass, wenn das meine Mutter, mein Vater, meine Freunde, wenn die das so stört, dass ich am Sunday in die Church gehe, vielleicht sogar Mitarbeit, um des Friedens willen, dann lass sie das lieber. Hey, das sind genauso Dinge, wenn wir anfangen, während diesem Prozess aufzugeben und zu sagen, okay, der Preis ist zu hoch. doch lesen wir genau in diesem Brief, lesen wir was Krasses. Wenn du durchgehst, wenn du das annimmst, wenn du sagst, okay, es gehört dazu, ich halte durch, dann wartet ein Siegespreis auf dich. Und wir lesen in diesem Brief an Smyrna, lesen wir, in Wirklichkeit, also wo es um die Armut geht, heißt es hier, in Wirklichkeit bist du reich. Wenn du da durchgehst durch diese Zeit der Armut, dann wirst du vertrauen, dann wirst du diese Versorgung Gottes erleben und ein Reichtum auf eine ganz andere Art und Weise. Dann heißt es, hey, fürchte dich nicht vor dem, was bevorsteht. Er sagt, hey, auch wenn du Verfolgung erleiden wirst, sei furchtlos, fürchte dich nicht. Und das ist auch wirklich ein Auftrag, was wir in unserem ICF, in unserem Statement drin haben, hey, wir wollen Jesus ähnlicher werden und furchtlos leben. Und wir lesen dort, hey, Gott ermutigt die Gemeinde und sagt, hey, du wirst furchtlos da rausgehen. Wenn du diese Prüfungen bestehst, dann wirst du geläutert sein, dann wirst du ready sein, dann wirst du einen neuen Mut und eine Furchtlosigkeit haben, die du vorher gar nicht gekannt hast. Dann heißt, bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hey, Gott verspricht, wenn wir durchhalten, verspricht Gott uns ewiges Leben. Wenn wir treu bleiben, dann verspricht uns Gott ewiges Leben. Jesus, er ist uns vorausgegangen, gell? Jesus hat auch Ja gesagt, tatsächlich zu diesem Leidensweg. Er hat nicht gesagt, okay, ja gut, ihr werdet mal leiden dafür, dass ihr vielleicht zu mir gehört, sondern Jesus ist selber diesen Weg gegangen. Er hat selber mich und dich und die Menschheit vor Augen gehabt und hat gesagt, der Weg ist es wert, dass ich Erlösung bringe für die Menschen. Und er ist auf das Kreuz zugegangen, er ist nach Jerusalem gegangen, hat gewusst, dort erwartet mich ein qualvoller Tod. Dort werde ich gefoltert, da werde ich bespuckt, da werde ich geschmäht. Und doch hat er gesagt, hey, der Weg ist es wert. Er wurde ungerecht behandelt, aber aus seiner Liebe für uns hat er Ja gesagt zu diesem Preis. Und wisst, wenn wir diesen Brief anschauen, dann spreche ich heute darüber zu drei Personengruppen, sage ich jetzt mal, wo du die vielleicht auch wiederfindest in diesem Ganzen. Und das erste ist für Leute, wo du sagst, hey, ja, ich kenne das. Ich habe selber einen Preis bezahlt, damit ich Jesus nachfolge. Ich habe den Widerstand erlebt. Und da möchte ich dir heute wirklich zusprechen, Gott sieht dich. Gott sieht den Preis, den du gezahlt hast, ja. Eben vielleicht ist eine Familie, vielleicht redest du mit deinem Papa nicht mehr, mit deiner Mutter, mit deiner Schwester und du weißt, hey, es geht eigentlich, es ist, weil ich Jesus nachfolge, ja. Vielleicht bist du in deinem Dorf wie eine Aussätzige wirst du behandelt, weil jeder weiß, ja, die geht in so eine Freikirche, wegen so einem englischen Namen, ICF, ja, keine Ahnung. Und die wissen, ja gut, du bist nimm, hast vielleicht bist rausgegangen aus der katholischen Kirche und weißt jetzt einfach, hey, die Leute schauen anders auf dich, ja. Vielleicht in deiner Klasse, in deinem Studium, in deinem, genau das, dass du genau weißt, hey, bei gewissen Dingen, du machst nicht mit, weil du haltest die Fahne hoch für Jesus und für die Werte, die du vertrittst. Hey, ich möchte sagen, Gott sieht dich. Er ermutigt dich heute und sagt, bleib treu. Wisst, dieser Brief, die nächsten Wochen kommen noch ganz andere Briefe, wo viel Ermahnung ist, wo viel Umkehr ist. In diesem Brief ist keine einzige Kritik. Weil die Christen von Smyrna, gehen einen geraden Weg mit Gott und zahlen den Preis dafür. Und in diesem Brief ist keine Kritik. Und wenn du einen geraden Weg gehst und du weißt, hey, das ist für dich, dann möchte ich dir sagen, danke, dass du diesen Weg gehst. Danke, dass du nicht um die Kerze rumgehst, um die Flamme, sondern dass du durchgehst und dafür zahlst. Du bist unser Hero und Jesus sieht dich und möchte dich heute ermutigen. Das Zweite ist, vielleicht hörst du das und denkst da so, naja, also ihr erlebt es nicht. Dann möchte ich dich heute wirklich challengen und sag, hey, überprüf dein Herz. Also, gell, versteht's mir nicht falsch, wir sollen da nicht danach nicht streben. Okay, also ihr müsst nicht denken, so, jetzt konfrontiere ich jeden so, bis er mich ablehnt. Na, logischerweise nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir krass mit Gott gehen, einen geraden Weg, dann wird das kommen, auf die eine oder andere Weise. Und wenn du sagst, na, ihr lebt es nicht, dann möchte ich die bitten, überprüf dein Herz. Gibt's einen Bereich, wo du sagst, hey, da mache ich eigentlich einen Kompromiss drumherum. Da gehe ich den leichteren Weg, da gehe ich der breiten Masse nach. Oder in der Fischsprache gesprochen, da schwimme ich mit dem Strom. Da kämpfe ich nicht dagegen an, da schwimme ich mit. Es geht leichter. Hey Gott, sag da eine Sache ganz klar, kehre um. Kehre um. Die anderen Briefe geht es darum, lauwarm zu sein. Das ist etwas, was man ausspuckt, ja. Entweder hopp oder drop. Geh mit Jesus oder geh ganz oder gar nicht. So in diesem Sinne. Da möchte ich dich heute challengen. Hey, kehr um. Überleg dir, wo mache ich diese Kompromisse? Wo gehe ich dem aus dem Weg? Oder hab aufgegeben auf diesem Weg und irgendwann ist losgelassen. Kehr um, weil der Preis, oh, ist so gut. Es ist es wert. Es ist es wert, diesen Preis zu gehen, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht für die dritte Gruppe, wenn du heute da bist oder im Livestream mitschaust und du weißt eigentlich noch gar nicht genau, soll ich diesen Weg mit Jesus wirklich starten? Soll ich dem wirklich nachgehen? Dann möchte ich dir einerseits sagen, hey, die rosarote Brille kannst du von Anfang an runtertun, weil es wird dir was kosten, ja. Und das nehme ich mir momentan gerade einmal voll vor, wenn wir eine Taufvorbereitung haben in Innsbruck oder so, dann sage ich mir immer, ah, oh man, die Leute müssen wissen, was es bedeutet. Ich will nicht 3.000 mehr und dann zwei Monate oder zwei Jahre später ist niemand mehr da. Come on. Auf das kann man verzichten. Die Leute müssen wissen, es hat einen Preis, Nachfolge hat einen Preis. Du wirst Dinge verlieren, ja, Dinge, die jetzt vielleicht kostbar sind, noch kostbar sind. Aber es ist es wert. Und wisst ihr, Jesus hat mal eine krasse Message gepreacht und viele konfrontiert von ihren Sünden, von ihrem Stolz, von ihrem Egoismus, von ihrem Habgier, hat konfrontiert und immer mehr Leute sind umgedreht und haben gesagt, ich kann diesen Preis nicht zahlen. Immer mehr sind gegangen. Und Jesus hat immer nur eins draufgelegt und gesagt, hey, ihr werdet verfolgt werden, Leute werden euch bespucken, ihr werdet Dinge verlieren. Und dann dreht er sich um zu seinen 12 Jüngern, nachdem alle anderen gegangen sind. Und das lesen wir mit dem Johannes und er sagt, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und wisst, wir haben so viel lauwarme Christen, in unseren Freikirchen, ganz ehrlich, Corona hat das ja auch gezeigt. Boah, da ist mal ein Shake durchgegangen. Und ich möchte euch heute stellvertretend, so wie Jesus, fragen, ja, wollt ihr auch gehen? Ja. Und ich persönlich möchte so jemand sein wie Petrus, der sagt, hey Jesus, schau, unsere Kirchen sind nicht perfekt, unsere Menschen sind nicht perfekt. Ich bin auch noch mega auf dem Weg und habe immer noch meine Themen und Sachen. Aber Jesus, das, was ich erlebt habe mit dir, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollte ich gehen? Ich kann nur auf dich setzen, egal was kommt. Ich kann alles, was ich erlebt habe, ich kann es nicht verneinen. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich werde dir nachfolgen. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte zwei Möglichkeiten geben, wie ihr darauf reagieren könnt. Und das eine ist, ihr könnt hinten ein Abendmahl einnehmen. Aber wenn du zu Hause bist, mach dann ein kleines Abendmahl, bereite was vor und nimm so einen Moment du mit Jesus. Und wiederhol, vielleicht hast du es schon mal gesagt, aber wiederhol das, hey Jesus, ich gehe nicht weg. Ja. Wohin sonst sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und nimm das Abendmahl da hinten ein und mach so einen Moment du mit Jesus und sag ihm nochmal deine Hingabe, dein Ja zu ihm. Und stärk dich mit dieser Kraft. Wir haben auch da rechts vorne so eine Box und so Zettel, wo du wirklich ein Gebetsanliegen von dir raufschreiben kannst. Und öfters machen wir das und wir tun sie dann wegschmeißen oder so. Aber dieses Mal wird es jemand anderer ziehen und wird für dich beten. Und du kannst dir auch ein anderes nehmen und für diese Person beten. Und das brauchen wir, ja. Und da kann sein, hey, ich möchte mich nicht im Kompromiss, ich möchte den Kompromiss der Sexualität, möchte ich straight machen. Oder ich möchte wieder anfangen, in meiner Klasse ein klares Bekenntnis für dich zu zeigen. Oder ich möchte wieder mit meinem Bruder ihm was erzählen von dir. Oder da können solche Gebetsanliegen drauf sein, wo du das ganz konkret auf deine Lebenssituation aufschreiben kannst und jemand anderer würde für dich beten. Und auch wenn du heute vor dieser Entscheidung stehst, hey, willst du überhaupt diesem Jesus nachfolgen, dann kannst du das heute tun. Du kannst zum Gebetsteam danach gehen und wirklich sagen, okay, Jesus, ich will mit dir all in gehen, auch wenn nicht alles super happy-clappy wird. Ja, lass uns wirklich darauf antworten, im Worship. Ich möchte noch beten und sage, danke Jesus, dass du uns auch durch diese Briefe berührst, ermahnst, ermutigst. Und ich möchte für jeden Einzelnen, der heute da ist, beten. Und bitten, dass du sprichst, was wir heute brauchen, Jesus. Wir brauchen deine Ermutigung auf diesem Weg, wenn wir gerade mitten in der Feuerflamme sind und nur Anfeindungen kommen und Gegenwind, da brauchen wir deine Worte. Dein Ja, ich bin da, mein Kind. Es ist gut. Es gehört dazu. Es ist okay. Und auch für die anderen, danke einfach, Jesus, dass du Worte des ewigen Lebens hast und dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Und wir wollen furchtlos leben. Wir wollen die Fahne hochhalten für die, für unseren Jesus. Auch für heute Nachmittag, für ein Outreach, wenn wir rausgehen in Dornbirn auf dem Platz. Wir wollen stolz sein und uns nicht schämen für das, was du getan hast für uns, Jesus. Ja. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage